Guten Morgen. Geschichte eingegangen ist als in die Geschichte eingegangen ist und nie wieder vergessen wird. Selbst in der Ewigkeit wird man über diesen Tag denken. Er wird nie vergehen, nie vergessen werden. Es ist ein besonderer Tag, wo der Herr Jesus auf Kreuz Golgatha gegangen ist und auf sich die ganze Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen hat. Und daran wollen wir heute denken. Wir wollen denken, was er für uns auf Kreuz Golgatha gemacht hat. Aber wenn wir über Jesus nachdenken und wenn vielleicht uns unerwartet eine Frage gestellt wird, wer ist Jesus eigentlich? Was würden wir antworten heute? Denn es sind ja 2000 Jahre vergangen, aber über ihn wird immer noch gedacht, hier und dort. Überall auf dieser Welt wird Karfreitag gefeiert, es wird Weihnachten gefeiert, es wird Christi Himmelfahrt gefeiert, obwohl schon 2000 Jahre vergangen sind. Wer ist Jesus? Was würden wir antworten heute, wenn wir unerwartet gefragt werden? Würden wir eine Antwort über ihn geben in der Vergangenheitsform, er war? Oder wir würden in der Gegenwartsform über ihn eine Antwort geben, er ist? Wer ist Jesus? Oder vielleicht doch, wer war Jesus? Ein Religionsstifter oder einer, der versucht hat, uns Menschen eine gute Moral zu vermitteln? Ein Humanist oder einfach ein guter Mensch? Oder ein Fantast, der nur in der Fantasiewelt der Menschen lebte und viele glauben es, dass es eine Fantasie war? Oder ein religiöser Fanatiker, der die Welt verändern wollte? Viel wird über Jesus auch heute noch gerätselt. Und die Medien, wenn sie versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu geben, wer Jesus ist, so versuchen sie immer eine Antwort zu finden aus der Perspektive, wer er war. Wir wollen heute eine Antwort geben, wer er ist. Bevor wir zu diesem Text gehen, was Stefan gelesen hat, wollen wir zuerst mal schauen, wer Jesus wirklich ist. Und das ist gewaltig. Denn sein Wort spricht genauso über ihn. Er ist. Markus Evangelium Kapitel 9, Vers 7 zum Beispiel. Gott selbst sagt von ihm, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Jesus Christus lebt auf dieser Erde als Sohn Gottes. Und als Sohn Gottes, als Mensch, tat er sehr viele Wunder. Er hat sehr viel gewirkt. Kein Mensch konnte je so große und herrliche Wunder tun wie Jesus. Er machte Kranke gesund, egal welche Krankheiten sie hatten. Er tat den blinden Augen auf, auch wenn sie von Geburt an blind waren. Er beherrschte Naturgewalten. Er weckte sogar Toten auf. Die finsteren Mächten mussten fliehen von ihm. Die Dämonen sind vor ihm niedergefallen und schrien, du bist der Sohn Gottes. Nathanael bei der ersten Begegnung mit Jesus musste schon anerkennen, Rabbi, du bist Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Sie haben schon gemerkt, er ist ein besonderer Mensch. Nur Jesus Christus konnte sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er tut auch heute noch Wunder, indem er Menschen verändert. Millionen von Menschen haben sich geändert, nachdem sie zu Jesus kamen. Er verändert sie in ihren Herzen, in ihrer Gesinnung, in ihrem Wandeln. Die Bibel sagt, wer in Jesus ist, der ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Sieh, ich mache alles neu, sagt Jesus. Und das macht er heute noch in vielen Menschen, die zu ihm kommen, die ihr Leben ihm anvertrauen. Es ist Jesus, über dem gesagt wird, dass Gott ihn eingesetzt hat zum Erben von allem. Durch ihn, Hebräer 1, von Verse 2 und 3, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und für mich ist es so, wenn die Bibel sagt, dass der Herr Jesus alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt, dann ist es für mich so, dass unsere Erde, wenn ich sie anschaue, in der Umdrehung um ihre eigene Achse herum nicht ins Überschleudern kommt, haben wir Jesus zu verdanken. Er trägt alle Dinge mit der Kraft seines Wortes. Dass unsere Erde ihre Laufbahn um die Sonne herum sich nicht entfernt, aber auch nicht zu nahe kommt, haben wir Jesus zu verdanken. Dass das ganze Universum, das ganze Sonnensystem so funktioniert, wie es funktioniert, harmonisch, haben wir Jesus zu verdanken. Er trägt wirklich alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Heute, das ist Jesus. In Kolosser 1, Vers 15 und 16, da heißt es über Jesus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Gewaltige Aussage, alles hat seinen Bestand in ihm. Dass du heute Morgen aufwachen durftest und diese Luft einatmest, verdankst du Jesus. Dass die Sonne untergeht und wieder aufgeht, haben wir Jesus zu verdanken. Alles hat seinen Bestand in ihm. Dass es Frühling kommt, dass die Bäume wieder aufblühen werden, dass die Blumen wieder aufblühen werden, dass es wieder Sommer kommt, haben wir Jesus zu verdanken. Alles hat seinen Bestand in ihm. Dass die Naturgesetze so funktionieren, wie sie funktionieren, haben wir Jesus zu verdanken. Alles hat seinen Bestand in ihm. Alles ist durch ihn geschaffen und für ihn geschaffen. Das ist Jesus. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Er ist der Ausdruck seines Wesens, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er ist der Schöpfer selbst. Ja, er ist Gott, der Allmächtige. Offenbarung Kapitel 1 von Verse 8, da lesen wir, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das ist Jesus. Jesus ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Offenbarung Kapitel 19 zum Beispiel beschäftigt sich mit seinem zweiten Wiederkommen. Und da sagt Johannes, Johannes sagte, ich sah den Himmel geöffnet und ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt Treue und Wahrhaftige. Und dann beschreibt er ihn, wie er aussieht. Und dann Vers 16 heißt es, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und der Herr der Herren. Es wird ein Tag kommen, wo der Herr Jesus als König aller Könige kommen wird, als der Herr der Herren. Wir werden ihn schauen. Alle Knie wird von ihm niederfallen, sagt die Schrift. Das ist Jesus. Heute. Er war nicht irgendwann mal, sondern er existiert heute. Er ist lebendiger als je zuvor. Jesus sagte mal von sich selber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Mit dieser Aussage schockierte natürlich die damalige Juden, die damalige Welt. Die brachen in Zorn, in Wut aus. Da muss man sich mal vorstellen, da steht ein Mann vor ihnen, gerade mal 30 Jahre alt, und behauptet, als derjenige zu sein, der schon immer war, der vor Abraham war, schon gelebt hat. Ja, der die Tage Abrahams gesehen hatte. Und Abraham lebte mindestens 1800 Jahre vor Christus. Und das behauptete Jesus damals schon von sich. Mose, der mindestens 1350 Jahre vor Christus lebte, wusste über Jesus Bescheid. Denn er selbst hat über ihn auch prophezeit. Und über Mose wird im Neuen Testament, und zwar in Hebräer 11, von Verse 24 bis 26 folgendes gesagt im Zusammenhang mit Jesus. Und das ist sehr interessant. Da heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Also Mose verzichtete praktisch auf die brillante Karriere, die er in Ägypten haben konnte. Er konnte der zweite Mann nach Pharao sein und später vielleicht der Nachfolger von Pharao. Aber Mose verzichtete darauf. Denn er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Da er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Mose, der 1350 Jahre vor Christus gelebt hat, und da sagt er hier, Schmacht des Christus ist ein größerer Reichtum. Mose hat gewählt, den Weg mit Christus zu gehen, um für ihn zu leiden, um mit ihm verspottet zu werden. Wie ist das möglich? Vers 27 verrät uns das im Hebräerbrief. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Und das ist genau die Situation von uns heute. Wir halten uns an den Herrn Jesus, als sehen wir ihn. Wir sehen ihn nicht, aber wir halten uns fest an ihm. Wir glauben an ihn. Schaut mal, Abraham, Mose, David, Jesaja, Zacharia, Malachi und alle anderen kannten Jesus, bevor er geboren wurde als Mensch auf dieser Erde. Und das ist erstaunlich. Und somit lässt sich auch sagen, dass es keinen Zeitpunkt gab, zu dem er geschaffen wurde. Und keine Zeit, zu der er nicht existiert hatte. Jesus war schon immer da. Von keinem anderen Menschen wusste man schon vor seiner Geburt so viele Einzelheiten wie über Jesus. Wir Menschen sind heute gerade mal in der Lage festzustellen, ob es ein Junge kommt oder ein Mädchen kommt, mir aber auch nicht. Über Jesus vor seiner Geburt wusste man schon viele Einzelheiten Bescheid. Gott hatte durch seine Propheten schon Jahrhunderte vorher Jesus Christus ankündigen lassen. Und Jesus kam zu uns Menschen als Mensch mit einem einzigen Ziel. Für uns auf Kreuz Golgatha zu sterben. Uns Menschen zu retten. Uns die Zukunft geben. Die Chance geben, damit wir auch in den Himmel kommen können. Durch Jesus. Anders geht das nicht. Und er wurde Mensch, er hat die ewige Herrlichkeit verlassen und wurde Mensch. Und das ist ein großes Geheimnis, den wir Menschen gar nicht begreifen können. Aber in 1. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Ein Mensch gewordener Gott. Jesus wurde Mensch, denn die ganze Fülle der Gottheit wohnte in ihm leibhaftig. Und somit ist Jesus, Christus, der bedeutendste Mensch, der je gelebt hat. Einen höheren Namen wird es nie geben. Philipper 2, von Verse 7 bis 10, da heißt es, er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie deren beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Alle Berühmtheiten dieser Welt werden verschwinden aus der Geschichtsfläche. Nur Jesus Christus bleibt allein erhoben. Er ist es. Er ist für uns auf Kreuz Golgatha gestorben. Und deswegen jetzt mit diesem Wissen, wer eigentlich ist, Geschwister, lasst uns nach Gethsemane gehen. Im Geiste, im Gedanken, durch sein Wort, einfach zu sehen, was der Herr Jesus bereit war, für uns zu tun. Welche Leiden er bereit war, auf sich zu nehmen, wegen uns, für unsere Schuld. Wir haben den Text gehört von Stefan, er hat sehr gut vorgelesen. Deswegen werde ich ihn nicht nochmal vorlesen. Eine wunderbare Geschichte, die uns beschreibt, dass der Herr Jesus nach Gethsemane geht. Und nachdem Jesus sein letztes Passa zusammen mit seinen Jüngern gegessen hatte, das wird uns davor beschrieben, und das Mahl des Herrn eingesetzt hat, was wir auch heute feiern wollen, ging er mit ihnen in den Garten Gethsemane. Es war in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag. Und dort angekommen, ließ der Herr Jesus 8 seine Jünger in der Nähe des Eingangs zurück. Judas, der ist schon weg, der hat ihn schon verraten. Der ist schon praktisch unterwegs mit Priestern und mit Pharisäern, um ihn festzunehmen. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und geht tiefer in den Garten hinein. Und da empfand der Herr Jesus die überwältigende Last seiner Aufgabe für uns, sündige Menschen, zu sterben. Diese Last drückte auf ihn. Die Stunde seiner Aufgabe steht unmittelbar bevor. Und er fing, heißt es hier, an zu erschrecken und ihm graute sehr. In dieser Not sagt Jesus, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Wir können nicht fassen, was es für einen Sündlosen ist, er nie Sünde kannte, zu Sünde gemacht werden. Aber Jesus heißt es hier, graute sehr. Warum? Jesus wusste ganz genau, dass in der nächsten Stunde schon eine Truppe von Soldaten zusammen mit den obersten Priestern und Pharisäern, Diener und auch Judas, der ihn verriet, kommen werden, um ihn festzunehmen. Und er wusste ganz genau, was sie mit ihm machen werden, die ganze Nacht, aber auch den Tag danach. Und das war keine große Überraschung eigentlich für Jesus, denn Jesus als Sohn Gottes wusste das schon von Ewigkeit her. Er wusste ganz genau, was sie mit ihm machen werden. Aber jetzt steht er unmittelbar davor, vor seinem Leiden. Und es geht in Erfüllung genau das, was Jesaja schon über ihn prophezeite. Und wenn wir so nachdenken, wer Jesus ist, dann wissen wir, dass diese Prophezeiung auch Jesus selber auch Jesaja gegeben hat. Und da heißt es in Jesaja zum Beispiel 53 von Verse 3 bis 7, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Oder eine andere Stelle in Jesaja 50, Vers 6. Und das ist so, als ob der Jesus von sich selber spricht. Und da sagt er, mein Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Es ist auch erstaunlich zu sehen, wenn wir die Evangelien lesen, dass der Herr Jesus, bevor er nach Jerusalem geht, sein letztes Mal, um auf Kreuz Golgatha zu sterben, bevor er das macht, trifft er sich mit Mose und Elia, die ihm erschienen sind. Wisst ihr noch diese Geschichte mit Verklärung, auf dem Verklärungsberg, wo Jesus auf einmal ganz anders wurde und strahlte? Und da erschienen ihm Mose und Elia. Und Lukas sagt, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Jesus hält praktisch Absprache mit dem Himmel über das, was ihm bevorsteht. Dem Herrn Jesus war es bewusst, er wird ausgeliefert, er wird zum Tode verurteilt, er wird verspottet, er wird mehrere hundertmal angespuckt, eine Form der totalen Verachtung. Er wird auf brutalste Weise geschlagen und gegeißelt. Und dann wird man ihn anschließend töten, und zwar durch Kreuzigung, eine furchtbare Hinrichtung, die damals praktiziert wurde. Und selbst da, wo er schon am Kreuz hängen wird, überströmt mit Blut und Schweiß, völlig verachtet, dermaßen hingerichtet, dass man ihn noch kaum erkennen kann, werden die Menschen ihn immer noch verspotten und anspucken. Das weiß der Herr Jesus. Und wenn man das alles weiß, dann ist man tief betrübt bis zum Tod, nicht wahr? Dann graut es einem wirklich sehr. Aber wisst ihr, was ich besonders an dem Herrn Jesus bewundere? Wenn ich das gleiche Evangelium lese, Markus Evangelium, Kapitel 10 zum Beispiel, mich bewundert das, dass er trotz alles Wissens doch nach Jerusalem geht, um seine himmlische Mission zu erfüllen. Und hört man jetzt ganz genau hin, was dort geschrieben steht, den Satz kann man leicht übersehen. Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers 32, dann aber auch 33 und 34. Und da heißt es hier, sie waren aber, also er mit seinen Jüngern, sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran. Und sie, seine Jünger, entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Was für ein Bild des Evangeliums, nicht wahr? Jesus zieht hinauf nach Jerusalem und seine Jünger mit Angst und Bangen ihm hinterher. Warum? Weil sie ganz genau wussten, wie feindlich die Obersten in Jerusalem Jesus gegenüber sind. Es war nicht lange her, wo sie ihn greifen wollten, um ihn zu töten. Und Jesus weiß ganz genau, was mit ihm geschehen wird. Denn er sagt zu seinen Jüngern in Versen 33 und 34, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Jesus weiß alles ganz genau. Und trotzdem geht er hinauf nach Jerusalem, dem sicheren Tod entgegen, und zwar vorne, voran. Nicht irgendwo dahinter, nicht irgendwo an der Seite, vorne, voran. Und seine Jünger ängstlich ihm hinterher. Was für ein Mut. Jesus, der wahre König, der wahre Herr, das ist mein Herr. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und dieses Bild des Evangeliums dir anschaust und siehst, dass der Herr Jesus hinaufzieht nach Jerusalem, vorne voran und seine Jünger ihm hinterher, und du siehst diesen Mann und sagst, dieser Herr Jesus, der hinaufzieht nach Jerusalem, ist mein Herr. Und wenn du das mit ganzem Herzen sagen kannst, glückselig bist du. Wenn du aber dieses Bild anschaust und noch nicht mit ganzem Herzen sagen kannst, dieser Herr ist mein Herr, weil du ihm vielleicht nicht gehörst, dann hast du das Wichtigste in deinem Leben noch nicht begriffen. Der Herr Jesus, der von Ewigkeit her schon da war, uns das Leben hier auf Erde geschenkt hat, hat es nur mit einem einzigen Sinn geschenkt, damit wir in unserem kurzen Leben, sei es 70, 80, 90 Jahren, das ist kurz im Vergleich zur Ewigkeit, ihm finden. Und diesem Herrn Jesus unser Leben anvertrauen. Denn er ging damals nach Jerusalem nicht einfach so, weil es ihm Spaß machte. Er zieht hinauf nach Jerusalem damals, um für uns zu sterben, weil er dich damals schon gesehen hatte. Weil er mich damals schon gesehen hatte. Das ist Jesus. Wisst ihr, Geschwister, was wir hier noch lernen können? Auch wenn es uns manchmal auch Angst und Bange ist, Jesus geht uns voran. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir ihm gehören. Was ich noch an Jesus sehr, sehr bewundere, schaut mal, der gleiche Kapitel 14, wo wir heute auch den Text gelesen haben, direkt nach dem Abendmahl. Juda ist schon weg, der hat ihn verraten. Jesus weiß, Petrus wird ihn dreimal verleugnen. Alle werden auseinanderlaufen. Und da heißt es, Vers 26, Kapitel 14, Markus Evangelium, und das ist direkt nach dem Abendmahl, aber bevor sie nach Gethsemane gehen. Und da heißt es, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg, also zu Gethsemane. Nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten. Mit Lobgesang geht der Herr Jesus seine schwere Aufgabe entgegen. Mit Lobgesang an das Rettungswerk. So geht man an die geistlichen Aufgaben heran, mit Lobgesang. Liebe Geschwister, wenn wir auch manchmal in Versuchung stehen, niedergeschlagen sind, angefochten sind, schwach und jammerlich sind, lasst uns dem Herrn Lob singen. Die Bibel lehrt uns ja auch, seid erfüllt mit Heiligem Geist. Aber wie? Indem wir in unseren Herzen dem Herrn geistliche Lieder singen, ein Lobgesang singen. So bekommt man wieder Kraft zum Dienen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Herr Jesus hat es uns vorgemacht. Er wusste, was mit ihm geschehen wird in Jerusalem, wie grausam man ihn behandeln wird. Aber bevor er diesen Weg geht, singt er erstmal ein Lob seinem himmlischen Vater. Was für ein Vorbild für uns, nicht wahr? Nun aber zurück zu Gethsemane. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die er mitgenommen hat, Johannes, Petrus und Jakobus, bleibt hier und wacht. Und allein geht er ein wenig weiter. Ebenso allein würde er später auch am Kreuz gehen und das schreckliche Gericht Gottes über unsere Sünden tragen. Er geht etwas tiefer in den Garten hinein. Lukas sagt ungefähr einen Steinwurf weit. Und als er da ankommt, in dieser Nacht, da heißt es hier, und er wirft sich nieder auf die Erde und betete. Der Herr Jesus wirft sich auf die Erde nieder und betete. Wenn ich mir dieses Bild des Evangeliums anschaue, es ist einfach erstaunlich. der Sohn Gottes, der König aller Könige, der das Ebenbild Gottes ist, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist, der der Ausdruck seines Wesens ist, der von Ewigkeit her schon da war und Mensch geworden ist, wirft sich hier nieder. Aber wisst ihr, was mir durch den Sinn gegangen ist, als ich diesen Satz gelesen habe? Er wirft sich nieder auf die Erde und betete. Ich dachte, Jesus wirft sich hier nieder und später erreicht er den größten Sieg, den es je geben konnte in der Geschichte. Diesen Sieg, diese Heldentat wird auch in der Ewigkeit ewig hoch gepriesen und nie vergessen werden. Und wieder können wir hier von Jesus lernen, durch Niedergewerfung vor Gott erreicht man die geistliche Siege. Durch Niederwerfung vor Gott, durch die völlige Akzeptanz der Herrschaft Jesu über mein Leben, über alle Bereiche meines Lebens. Es ist nicht nur obligatorisch oder visual, dass man auf die Knie geht, sondern das ist auch eine Herzenshaltung vor Gott. Die völlige Niederwerfung vor ihm, das ist Jesus. Ein Bruder sagte mir mal zu mir, irgendwo, ich weiß nicht wo, meine Knie sind meine Flügel. Ich verstand damals, was der Bruder meinte. Er meinte damit, um geistlich oben zu bleiben, muss ich auf die Knie vor Jesus gehen. Lukas sagt uns auch, Jesus kniete sich nieder und betete zu seinem Vater. Er ist ein Vorbild für uns. Wann haben wir uns letztes Mal niedergekniet? Vor Jesus, mit völliger Ehrfurcht vor ihm, mit Herzenshaltung. Spurgeon sagte mal einen interessanten Satz. Wer auf Erden nie auf die Knie fällt, wird im Himmel nie auf seine Füße stehen. Interessante Aussage, nicht wahr? Lasst uns lernen vor Jesus. Jesus betete, Vers 36, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Und es entsteht ein ringender Kampf. Jesus kämpft praktisch mit dem Tod. In Lukas Evangelium, da heißt es, Kapitel 22, Vers 44, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Eine andere Übersetzung sagt, er rang mit dem Tod. Jesus hier auf den Knien vor seinem Vater ringt mit dem Tod für uns. Da schon in Gethsemane fängt der Kampf an. Und diesen Kampf kämpft er für uns, für dich und für mich. Der Arzt Lukas sagt uns nicht, warum die Schweißtropfen wie Blut waren. Aber die Medizin heute sagt, dass es unter extremen emotionalen Stress in sehr seltenen Fällen passieren kann, dass Blut in die Schweißdrüse gelangt, sodass blutiger Schweiß entsteht. Der Herr Jesus steht da auf den Knien und kämpft für uns. Schon da im Garten Gethsemane fallen auf die Erde seine Blutstropfen für uns. Und der Herr Jesus, der weiß, dass der himmlische Vater alles möglich ist. Und er bittet, den Kelch von ihm zu nehmen. Dann sagt er aber auch sofort, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und das macht der Herr Jesus dreimal. Er kommt immer wieder zu seinen Jüngern, dann geht er wieder ein Stück weg und fällt wieder nieder und betet die gleichen Worte. Das macht er dreimal. Und doch, der Himmel schweigt. Er kriegt keine Antwort von seinem himmlischen Vater. Und es ist nicht so, dass der Vater ihn nicht gehört hat. Doch, der Vater hörte ihn. Aber Jesus bekommt keine Antwort vom Himmel. Der Himmel schweigt. Warum? Ganz einfach. Es gab keinen anderen Weg. Der heilige Sohn Gottes musste leiden und sterben, um die Sünder von ihren Sünden zu befreien. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Einen anderen Weg gab es nicht. Aber wenn ich Lukas Evangelium lese, dann merke ich, der Himmel schreit doch nicht ganz. Jesus braucht so sehr die Kräfte für diesen Kampf. Und wir lesen in Lukas Evangelium, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus brauchte so sehr Hilfe in dem Moment, so sehr Stärkung. Und da schickte der Himmel einen Engel ihm zur Hilfe und er stärkte ihn. Wie er ihn stärkte, schreibt uns Lukas nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Engel ihm die Zukunft gezeigt hat. Seine Braut, seine Gemeinde, das sind wir, liebe Brüder und Schwestern. Denn in Jesaja steht ein sehr interessanter Satz. Ich habe ihn in mir, also in russischer Sprache, aber ich versuche das zu übersetzen, wörtlich heißt es, auf Heldentat seiner Seele wird er mit Freude schauen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass der Herr Jesus heute, wo er im Himmel schon ist, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren und dort zu Rechten des Vaters sitzt, dass er heute auf seine Heldentat, was er vor 2000 Jahren verbracht hat, mit Freude schaut, weil er seine Gemeinde sieht, seine Braut. Das sind wir als Brüder und Schwestern. Wir sehen auch, während Jesus betete, schliefen seine Jünger jedes Mal ein. Ihr Geist war willig, aber ihr Fleisch war schwach. Und Jesus sagt zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Davor hat Petrus noch geprahlt, ich, Jesus, werde für dich in den Tod gehen. Aber jetzt schläft er, Petrus. Sie alle sind eingeschlafen. Nun, wir wollen aber heute Morgen nicht überheblich sein über seine Jünger und sie verurteilen. Nein, wenn wir da wären, würden wir auch schlafen. Wenn wir unser Gebetsleben heute anschauen, dann wissen wir, dass es manchmal nicht besser aussieht. Einer sagte mal, unser Schlaf sieht oft besser aus als unser Gebet. Und da bin ich der Erste wahrscheinlich. Als Jesus zum dritten Mal kommt, sprach er, Vers 41, schlaft ihr noch immer und ruht? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Es war soweit. Der Moment, wofür Jesus gelebt hat, war da. Das, wofür er bestimmt war von der Ewigkeit her, geht in Erfüllung. So wie der Herr Jesus hier sagt, die Stunde ist gekommen. In Johannes 12, Vers 27 sagt Jesus, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Und Jesus kam freiwillig auf diese Erde, um sein Leben für uns zu lassen. Der Herr spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und das hat Jesus vollbracht für uns auf Kreuz Golgatha. Er war bereit, dahin zu gehen für uns, damit wir Menschen wirklich eine echte, herrliche, ewige Zukunft haben. Das hat Jesus möglich gemacht, mit seinem Tod auf Kreuz Golgatha. Und ich schließe mit 1. Petrus, Kapitel 2, von Verse 24 bis 25. Da heißt es, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wir haben uns bekehrt zu dem Hirten und Hüter unserer Seele. Und das ist gut so, denn wir Menschen, wir beherrschen unser Leben nicht. Es ist ja so mit uns Menschen, dass wir morgen nicht mal wissen, ob wir noch leben oder nicht. Und es ist gut so, wenn man das Leben dem anvertraut, der unsere Seele hüten kann, der unsere Seele hirten kann. Und ich kann nur empfehlen und auch ermutigen, vielleicht bist du heute hier und hast diesen Jesus noch nicht. Du hast diesen Hüter deiner Seele noch nicht. Es ist besser, sein Leben ihm anvertrauen, als ohne ihn. Jesus sagte mal, ich bin als Licht gekommen in diese Welt, damit du nicht in Finsternis bleibst. Komme in Licht, damit du das ewige Leben hast, damit du bewahrt bleibst in der Ewigkeit, damit du behütet bleibst. Und das macht nur Jesus möglich. Ihm sei die Ehre dafür. Amen.